Liebe Gemeinde, heute möchte ich über die Schwachen und die Starken im Glauben sprechen. Der Apostel Paulus widmet diesem Thema zwei ganze Kapitel in seinem Römerbrief, Kapitel 14 und 15. Die sind jetzt so groß, dass ich nur Auszüge daraus vorlesen möchte. Ich fange einfach mal an mit etwas, was wir wahrscheinlich alle kennen. Ich habe Recht. Kennt ihr das? Nur drei Worte. Aber manchmal bedeuten mir, vielleicht auch dir, wahrscheinlich sogar diese drei Worte viel. So viel, dass ich mit dir sogar streite. Und das unter Christen. So sind wir Menschen. Wir wollen Recht haben. Das ist nicht nur heute so, das war schon immer so. Nun, Recht haben wollen kann ganz viele Gründe haben. Ganz ehrlich, um die geht es mir jetzt nicht, die zähle ich nicht auf. Mir geht es vor allem um eine einzige Frage dabei, nämlich, wie kann man in hitzigen Fragen und hitzigen Situationen trotz verschiedenster Meinungen, die manchmal diametral auseinanderliegen, wie kann man also trotzdem gut miteinander zurechtkommen? Ich möchte uns also, wie gesagt, einiges von dem weitergeben, von dem vielen Guten, was Paulus dazu zu sagen hat, und fange mal an mit Römer 14, Vers 1 bis 4. Allein schon seine ersten drei Worte sind der Hammer, nämlich sehr herausfordernd. Denn gerade wenn man Recht haben will, hat man ja ein Problem mit dem anderen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch Abendmahl feiern. Paulus' erste drei Worte heißen, nehmt den an, der im Glauben schwach ist, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn, interessante Begründung, Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Und Diener Gottes sind hier nicht nur Hauptamtliche, sondern jeder, der zu Christus gehört und ihm sein Leben gibt und dient. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Es ist er oder sie ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, und das finde ich super cool, was er jetzt schreibt, nämlich total positiv, ihm zu helfen, dass er das Richtige tun wird. Also, Paulus spricht hier offen über unterschiedlichste Meinungen, die wir Christen immer haben können. Damals waren es die Heidenchristen und die Judenchristen und die kriegten in einer Gemeinde ganz schön Stress miteinander. Darf man Schweinefleisch essen? Bei den Juden total verpönt, bei den Heiden war das üblich. Wie ist das, wenn man zum Glauben an Christus kommt? Die Juden waren alle beschnitten. Muss man sich jetzt auch beschneiden lassen? Wie ist das mit dem Sabbat? Und wie ist das mit dem Fleisch, das damals in verschiedenen Tempeln geopfert wurde? Darf man davon überhaupt essen? Und so weiter und so weiter. Ihr merkt schon, alles Fragen, die uns heute überhaupt nicht mehr bewegen. Wir Christen haben da ganz andere Fragen, wenn wir sie denn so haben. Da gibt es Christen, die trinken gern Wein und Bier. Und darf ich es mal so sagen, nach meiner Bewertung, warum nicht? Das ist gut so. Aber es gibt auch einige Christen, die sagen, Moment mal, da gibt es so viele, die von dem Zeug abhängig sind. Ja? Und warum machst du das? Die einen haben am Sonntag kein Problem, auch mal die Waschmaschine einzuschalten. Andere sagen, Mensch, du sollst den Sonntag heiligen. Die einen gönnen sich was von ihrem Geld. Andere sind da der Meinung, Mensch, damit hättest du aber auch was Besseres machen können. Da gibt es so viel ... Die einen, die singen gern in der Gemeinde und die anderen, oh, die haben es überhaupt nicht mit dem Singen und sind froh, wenn es rum ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und wie schnell passiert es dann, dass man sich auch Verbündete sucht? Wir wissen es besser, so wie wir es machen, ist es richtig. Wirklich? Sind wir wirklich besser, richtiger oder vielleicht einfach nur anders? Vielleicht ist uns auch nur was Bestimmtes viel, viel wichtiger als dem anderen. Die entscheidende Frage ist das, was Paulus hier sehr schön gleich zu Anfang deutlich macht, nämlich: Können wir unterschiedlichen Christen einander stehen lassen? Können wir einander zulassen? Können wir einander akzeptieren, annehmen, so verschieden, wie wir sind, obwohl der andere also so ganz anders denkt und fühlt? Und ihr merkt, jetzt sind wir schon mittendrin wieder im Römerbrief Kapitel 14. Es müssen also keine Lehrfragen sein, die uns aufregen oder gar zum Streit führen. Es sind oft sehr verschiedene Ansichten und Einsichten, Stile, Gewohnheiten, Traditionen und plötzlich stehen die manchmal sogar unversöhnt nebeneinander. Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard erzählt mal folgende Geschichte. Da war ein reicher Mann, der sich im Ausland für einen hohen Preis bewundernswerte, makellose Pferde gekauft hat. Er kaufte sie, um sie selber vor seiner Kutsche zu fahren. 2 Jahre lang. Wer die Pferde vorher kannte und nun wieder sah, der hätte sie nicht wiedererkannt. Ihre Augen waren matt und schläfrig. Ihr Gang mit der Kutsche war ohne Haltung und Straffheit. Die Pferde waren launisch und störrisch. Und obwohl sie das beste Futter im Überfluss hatten, magerten sie Tag um Tag ab. Der reiche Mann wusste sich keinen anderen Rat mehr, als sich den Kutscher des Königs kommen zu lassen. Der fuhr nur einen Monat lang. Und siehe da, es gab in der ganzen Gegend kein paar Pferde, die ihre Kutsche anmutiger und kraftvoller zogen wie diese. Was war passiert? Nun ganz einfach, der Besitzer der Kutschen fuhr mit seinem Besitzerverstand, die sind meine. Der königliche Kutscher fuhr sie mit dem Verstand des Kutschers, der weiß, was Pferde brauchen und wie sie geleitet werden wollen. Also entscheidend ist nicht, dass einer die Zügel in der Hand hat. Entscheidend ist, wer die Zügel in der Hand hat. Das sagt mir diese Geschichte. Entscheidend ist, wer führt dich? Wer führt mich? Von wem lasse ich mir eigentlich was sagen? Wer hat Einfluss auf mich? Ganz schlicht, wer ist mein Herr? 3 Dinge sind's, die uns quasi der königliche Kutscher, Gott selber, hier durch den Paulus beibringen möchte. Erstens, richte nicht über andere, nimm den anderen an. Zweitens, das Gericht steht allein Gott zu. Und drittens, richte dich in Liebe auf andere aus. Erstens, richte nicht über andere, nehmt einander an. Jesus sagt das ja immer wieder, zum Beispiel in der Bergpredigt in Matthäus 7 ein. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das sage ich euch, so wie ihr jetzt mit dem anderen hart umgeht, so werde ich mit euch hart umgehen. Also, wer andere verurteilt, um im Bild zu bleiben, vom Kutscher, der nimmt auf dem Kutschbock Platz. Aber wir vermessen uns. Uns fehlt das richtige Maß. Gott will nicht, dass wir anderen Christen vorschreiben, was richtig ist und was falsch ist, was sie dürfen und was nicht. Oswald Chambers schreibt, Gott hat zwar die Vögel erschaffen, nicht aber die Vogelkäfige. Die Menschen haben die Vogelkäfige gebaut und nach einer Weile werden die Vögel hineingezwängt und können nichts mehr tun als piepsen und auf einem Bein stehen. Ich glaube, es ist wichtig, niemanden in meine Vorstellung zu packen, von mir abhängig zu machen. Ich glaube, das führt, wenn überhaupt, nur zu piepsenden, auf einem Bein stehenden Vögeln, die kein rechtes Stehvermögen mehr haben. Paulus fragt hier ja sehr interessant, wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, deshalb überlass es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass das Richtige er tun wird. Also, vom Herrn und von niemandem anderen, und nichts anderes macht das Abendmahl uns deutlich, sind wir abhängig. Er hat das Sagen. Er entscheidet auch über richtig und falsch. Anstatt zu richten, schreibt Paulus uns also ins Stammbuch, nehmt einander bitteschön an. Und streitet nicht miteinander über unterschiedliche Meinungen. Und das gipfelt dann, er wiederholt sich nachher in Kapitel 15, 7, indem er sagt, schaut mal, wie Christus euch angenommen hat. So, ganz praktisch so. Wie hat das denn gemacht, Christus? Ohne Bedingung. Einfach so. Nehmt einander an. Was für ein wichtiger Hinweis. Gott hat unseren Nächsten also bereits angenommen, ohne Vorbedingungen. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Wer bin ich, dass ich mich über Gott stelle, wenn selbst Gott den anderen annimmt? Und wenn wir total gegensätzliche Meinungen haben, dann gilt es also egal wie, trotzdem den anderen stehen zu lassen. Die Begründung, wir gehören dem Herrn, die finde ich sehr wichtig. Bonhoeffer hat mal gesagt, wir haben einander nur durch Christus. Wörtlich sagt Bonhoeffer, nur in Jesus Christus sind wir eins. Und nur durch ihn sind wir auch miteinander verbunden. Christus bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler. Römer 14, 10. Warum also verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Also, weder die Starken noch die Schwachen im Glauben dürfen sich den jeweils anderen unterordnen, sage ich mal. Und dürfen nicht meinen, also meine Überzeugung, das ist der Maßstab. Ich finde es sehr interessant, denn wenn Paulus das hier so schreibt, jeder ist Gott gegenüber verantwortlich, das klingt richtig postmodern. Entschuldigung, das klingt postmodern, modern. Das klingt individualistisch. Der Maßstab ist aber jetzt nicht das eigene Wohlgefühl, sondern das Ziel ist hier eindeutig, dem anderen keinen Anstoß und auch kein Ärgernis zu geben. Ich komme nochmal auf das simple Beispiel mit der Waschmaschine zurück. Mir macht's vielleicht nichts aus. Ich kann den Sonntag auch sehr wohl mit rumpelnder Waschmaschine feiern. Aber was sagen eigentlich die Schwatzens, wenn da andauernd unten was bumpert? Darf ich es mal so persönlich sagen? Ich hab's. Vielleicht muss es sein. Oh, das ist cool. Seht ihr, das ist schön, wenn man einander wohlwollend deutet. Also, egal welches Thema wir jetzt auch nehmen, die entscheidende Frage ist immer, welche Auswirkung hat mein Handeln eigentlich auf den anderen? Darum geht es dem Paulus. Römer 15, 1 bis 2, da macht er das nochmal deutlich. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und die Ängste schwacher ernst nehmen. Wir sollen uns also so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch in seinem Glauben ermutigt wird und nicht entmutigt. Mit anderen Worten, es lohnt sich für nichts auf der Welt, wenn wir uns verletzen. Die Liebe verletzt nicht. Darum geht's Paulus. Nichts, keine Überzeugung, keine Lehrmeinung, nichts darf dazu führen, dass wir einander verachten oder gar richten. Denn, zweitens, das Gericht steht allein Gott zu. Richten kann ja nur, wer objektiv ist und die Wahrheit sieht. Und ich bin immer subjektiv. Und die Wahrheit, die hat nur einer. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich sehe also immer nur begrenzt, bruchstückhaft. Ich bin überhaupt ungeeignet zum Richten. Niemand ist also mir gegenüber verantwortlich. Wir alle aber sind in dem, was wir tun oder auch lassen, Gott verantwortlich. Ich habe mal eine Bibelstelle gelesen, wo ich dachte, was, das steht in der Bibel? Steht auch im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, und jetzt kommt's, Achtung, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Ja, das ist ein Wort. Dazu habe ich einen Satz gelesen von Elisabeth Lukas, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, die bringst so auf den Punkt. Die eigenen Fehler sind's, die wir nirgends klarer erkennen als im anderen. Gab mal eine Zeit, da lebten wir zu siebt ganz eng unter einem Dach. Und eine unserer Töchter hatte die Angewohnheit, die Türen immer zufallen zu lassen. Die Türen haben keine Klinken, die braucht man nicht. Und ich habe die natürlich zurechtgestaucht, bis meine Frau mich zurechtgestaucht hat. Denn sie kam und sagte, sag mal, Willi, ist dir schon mal jemals aufgefallen, dass hier noch jemand gibt, der keine Türklinken benutzt? Ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Ich fand das nur peinlich zu sehen, dass ich meine Tochter zurechtstutze und selber mache ich es auch. Die eigenen Fehler sind, so sagst Elisabeth Lukas, die wir nirgends klarer erkennen als im anderen. Und die Schuldabwälzung ist eine verbreitete Form des eigenen Schuldeingeständnisses. Wer sich das ehrlich eingesteht, und das ist schwer, dem geht's wie dem Lederhändler Dietrichs aus Elberfeld. Als man in einer Gesellschaft wieder mal über andere herzog, und er war ein wunderbarer Unterhalter, da sagte er plötzlich kein Wort mehr. Dann fragte man ihn und sagte, warum sagst du nichts mehr? Dann hat er geantwortet, mir geht's wie den Leuten, die bankrott gemacht haben. Wenn das Gespräch aufs Thema Bankrott zu sprechen kommt, dann sagen die kein Wort mehr. Die Fehler, die ihr an diesen Leuten da findet, die habe ich auch alle schon bei mir gefunden. Und das macht mich kleinlaut. Was für ein weiser, reifer Christ, dieser Lederhändler Dietrich. Er hat sich entschieden, erstens nicht mehr über andere zu richten, sondern sie anzunehmen, wie sie sind. Er glaubt, das Gericht steht allein Gott zu. Und jetzt mein dritter Punkt, richte dich in Liebe auf andere aus. Paulus formuliert es hier in Römer 14, 13 so. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten. Und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen könnte und sie zu Verfall bringt. Das ist eine hohe Kunst. Und dazu braucht es unglaublich, ja übernatürlichen Mut, Geduld und Einfühlungsvermögen. Es braucht einfach das Wirken Gottes. Nur Gott kann das schenken. Halten wir also fest, die anderen mit ihren Überzeugungen sind nicht schlechter, sind auch nicht böser. Und es gilt schon lange nicht, sie zu bekämpfen, sondern, Paulus sagt es genau andersrum, es gilt, mit ihnen gemeinsam Gott zu loben. Darum geht's. Schaffen wir das? Ganz ehrlich, wie viele von uns sind Überzeugungskämpfer? Und wie viele wurden schon auch in Überzeugungen verletzt oder haben verletzt? Halten wir Gott das hin? Strecken wir uns ihm entgegen und sagen, oh Vater, das war jetzt einfach Mist, das war zu viel. Bitten wir ihn, dass er uns tröstet, heilt, verbindet. Ich glaube, nur so und dadurch ehren wir Christus, indem wir alle, Vergebung nötig haben. Pfarrerin Astrid Eichler hat ein super Buch geschrieben, das habe ich jetzt neulich gelesen. Friede, Freude, Pustekuchen. Sie schreibt darin, wir streiten in der Regel nicht um Götzenopferfleisch und Feiertage. Es sind ganz andere Themen, die uns abgrundtief trennen und gegenseitig verurteilen lassen. Wohl kaum ein anderes Thema hatte in den letzten Jahren so viel Sprengkraft wie das um die Einstellung zur Homosexualität. Wenn wir an diesen Streit die Maßstäbe des Paulus anlegen, haben wir vermutlich noch einen langen Weg vor uns. Ich bin dankbar, schreibt sie, für meine Begegnung mit einer homosexuell empfindenden Frau. Sie haben mich einmal mehr gelehrt, welch ein Unterschied es ist gegen eine anonyme Masse, die vielleicht auch noch provokativ und aggressiv auftritt, kämpferisch Stellung zu beziehen, oder aber die persönliche Geschichte eines Menschen zu erfahren, seine Kämpfe, seine Fragen, seine Nöte zu hören und dabei die eine Frage zu bewegen, welchen Weg können wir gemeinsam gehen zu Gottes Lob? Das habe ich als die Herausforderung auf beiden Seiten erlebt. Letztlich, schreibt sie, steht dann nur noch die Frage im Raum, wollen wir Recht haben oder wollen wir gemeinsam weitergehen, trotz unterschiedlicher Überzeugung? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Wie geht's uns? Was wollen wir? Vor Jahren hat mir jemand mal dieses Holztäfelchen geschenkt. Ich glaube, es war zum Geburtstag. Das hängt bei uns im Klo, damit man es auch immer wieder sieht, im Moment in Penzendorf. Frei ist, der nicht muss, was er kann. Wisst ihr, wen ich bewundere? Vielleicht wisst ihr es, ich fahre gerne Auto und ich habe jetzt ein richtig tolles Auto. Und ich bewundere besonders Autofahrer mit ganz viel PS unter der Haube, die vorschriftsmäßig fahren können. Und wenn sie dürfen, einfach mal Gas geben. Frei ist, wer nicht muss, was er kann. Ich bewundere Menschen, wortgewandte Menschen, die unglaublich gut reden können. Ich bewundere sie dann, wenn sie zuhören, wenn sie anteilnehmende Fragen stellen und ganz beim anderen sind. Die bewundere ich. Die nicht müssen, was sie können, reden. Ich bewundere Menschen, die aus Liebe zu anderen Menschen ihre Kraft, ihre Zeit, manchmal auch ihr Geld einsetzen, um ihnen zu dienen. Ich lese gerade wieder viel über Bonhoeffer, weil ich Ende nächsten Monats einen Vortrag über ihn halten soll. Ich finde das cool, wie der Mann mit Geld umgegangen ist. Einen seiner Studenten, der operiert werden musste, besuchte er und ja, hat dafür gesorgt, dass er von dritter Klasse auf erster Klasse verlegt wurde. Und dann sagte der, ich habe doch überhaupt nicht das Geld. Da war so ein Herr mit Brille. Er bezahlte all seinen Studenten mal die S-Bahnfahrt. Dann kommt die an, der eine und wollte ihm das Geld wiedergeben und dann sagt, weißt was, Geld ist Dreck. Ich bewundere Menschen, die mit ihrem Geld so umgehen können, dass sie echt anderen dienen können. Frei ist, wer nicht muss, was er kann. So ein freier Mensch möchte ich werden. Und so ein freier Mensch ist Jesus, dass er kam, um uns zu dienen. Von ihm kommt alle Ermutigung und alle Kraft. Paulus schreibt hier zum Schluss, Römer 15, 5 und 7, er helfe euch, eins zu sein und in Frieden zu leben. So nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn so ehrt ihr, lobt ihr, verherrlicht ihr Gott. Amen.